Wir lesen einen Text aus der Apostelgeschichte wieder, und zwar Kapitel 8, von Vers 4 bis 25. Apostelgeschichte 8, von Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit der Zauberei außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, da geriet er außer sich. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Und als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Liebe Brüder und Schwestern, vor 14 Tagen sprachen wir über den ersten christlichen Blutzeugen Stephanus. Wir sahen, wie er nach seinem mutigen Zeugnis aus der Stadt hinausgezerrt und schließlich gesteinigt wurde. Und den Ausschlag dazu gab sein Bericht über seine Vision, in der er Jesus, den Sohn Gottes, zu Rechten des Vaters stehen sah. Und einer, der bei der Steinigung des Stephanus nicht nur zusah, sondern auch seine Einwilligung dazu gab, war ein Jüngling namens Saulus von Tarsus. Dieser war es dann auch, der in besonderer großen Wut gegen die Christen vorging. Es heißt im Vers vor unserem Textabschnitt davon, in Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Und ich sagte schon das letzte Mal, dass Lukas nicht viel über die christlichen Märtyrer geschrieben hat. Über diesen ersten Blutzeugen Stephanus sprach er ausführlich. Als aber nun die Verfolgung massiv eintrat, da spricht er nur davon, dass Männer und Frauen von Saulus verschleppt und ins Gefängnis überliefert wurden. Was mit ihnen im Gefängnis geschah, können wir nur erahnen. Sie litten und starben. Allgemein ist man der Meinung, dass nur wenige den Tod erleiden mussten. Aber wenn wir bedenken, dass Saulus später sogar nach Damaskus reiste, um von dort auch Christen gefesselt nach Jerusalem zu verschleppen, dann musste ihnen doch dort letztlich der Tod drohen. Denn in Jerusalem gab es ja kein Zuchthaus, wo sie eingesperrt werden konnten. Und bloß um ihnen dort Hiebe zu erteilen, wurden sie sicher nicht nach Jerusalem geschleppt. Denn das konnte man auch in Damaskus tun. So mussten die einen also, Männer wie Frauen, für Jesus leiden und sterben. Die anderen aber, die rechtzeitig fliehen konnten, verbreiteten das Evangelium durch ihr Zeugnis in Judäa und in Samaria, wie Jesus vor seiner Himmelfahrt prophezeit hatte, als er sagte, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Dabei gab er ihnen nicht den Befehl dazu, ihr sollt oder ihr müsst Zeugen sein, sondern er stellte fest, ihr werdet es sein. Ihr tut es als ganz selbstverständlich, ohne Befehl und Druck von irgendeiner Seite, denn der Heilige Geist wird das durch euch wirken. So war also das Ergebnis dieser radikalen und rücksichtslosen Verfolgung der Christen nicht das Ende der Christusgemeinde. Diese Verfolgung bewirkte es, dass die Botschaft vom gekreuzigten und vom auferstandenen Jesus sich im ganzen Land ausbreitete. Und wir erkannten, dass Gott das ja auch vorhatte. Er hatte es geplant. Wäre die Verfolgung nicht gekommen, so wären sie wohl in Jerusalem geblieben, in der Annahme, dass da ja noch genug zu tun sei. Aber durch die Verfolgung flohen die Christen dorthin, wo sie verhältnismäßig sicher waren, versteckten sich aber nicht, sie schwiegen dort nicht vielleicht aus Angst, sondern zeugten von Jesus, dass er der Christus sei. Und das taten nicht nur die Apostel, nein, die blieben ja in Jerusalem, wie wir in Vers 1 lesen können, sondern alle Christen. Sie alle waren nun Missionare und Evangelisten. Sie waren Licht und Salz. Und so entstanden im Land, an den neuen Standorten, neue Gemeinden. Die Sache Jesu war nicht aufzuhalten, weder durch Prozesse noch durch Blutvergießen. Wir sagten, während die einen für Jesus litten und starben und so zu Blutzeugen wurden, haben die anderen, die davongekommen sind, die Botschaft von Jesus weitergetragen. Da könnte uns vielleicht der Gedanke kommen, welcher Dienst war nun der wertvollere? Ich denke, dass beide, der Blutzeuge und der, der lebend davonkam, nur das in Treue tat, wozu sie der Herr bestimmt hat. Was wir darüber hinaus noch sehen, ist, dass diese Davongekommenen, die nun als Zeugen Christi auftraten, vorher keine Zeit und keine Gelegenheit hatten, sich zu einer Besprechung zurückzuziehen, um zum Beispiel zu beraten, wie es nun weitergehen soll. Sie konnten keine Missionsstrategien entwickeln und ihr Vorgehen besprechen und bis ins Einzelne planen, denn die Planung lag beim Herrn selbst. Und es gab kein Theologiestudium und kein Seminar für Evangelisation. Sie alle hatten den Herrn erlebt und ihn als ihren Retter angenommen. Und davon sprachen sie. Sie ahmten jetzt nur die Apostel nach und erzählten schlicht von Jesus und von dem Reich Gottes, das durch Jesus zu ihnen gekommen war. Das Übrige hat der Herr selbst durch seinen Geist getan. Und so geschah nun all das, was der Herr von seinen Nachfolgern erwartete, wenn er zum Beispiel sagte in Matthäus 16, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder wenn er bei der Seligspreisung sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und sie ließen auch nach dem Geheiß Jesu die Toten ihre Toten begraben und gingen, um das Evangelium zu predigen. Und darum haben andere gottesfürchtige Männer den Stephanus begraben und nicht sie selbst. Und sie schütteten auch den Staub von ihren Füßen und gingen weiter, weil man in Jerusalem nicht mehr auf sie hören wollte. Durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes geschah nun wieder Unvorstellbares und Neues. Lukas kann nur berichten, wie es mit den Christen weiterging und wie es sich einfach so begeben hat. Sie taten einfach nur das, was ihnen unter die Hände kam, wie man es so sagt. Zunächst jedenfalls flohen sie nach Norden und zerstreuten sich in ganz Judäa und Samaria, um dadurch aus dem Blickfeld der Verfolger zu kommen. Und nun sehen wir hier, wie es im Einzelnen weiterging und was der Herr hier durch diese Zerstreuung erreichte. Lukas stellt in Vers 4 fest, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Die Christen haben ihr Zeugnis nicht verstummen lassen. Sie haben nicht ängstlich verschwiegen, wes Geistes Kinder sie sind. Ja, sie konnten darüber ja nicht schweigen. Das hatten auch schon die Apostel vor dem Hohen Rat doch bekannt. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Nein, überall gingen sie umher, um die gute Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus weiter zu verbreiten. Und das ist auch heute noch unser Auftrag als Christen. Lasst uns nicht über verschiedene Lehrmeinungen streiten, sondern stehen wir zusammen, wenn wir immer heftigeren Gegenwind bekommen. Wie jetzt zum Beispiel durch den parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen im Bundestag, Volker Beck, geschehen, der sich darüber empörte und es als Diskriminierung bezeichnete, dass bei der großen Veranstaltung der Christen, dem sogenannten Christival, auch ein Seminar angeboten wurde für solche, die von ihrer Homosexualität geheilt werden wollen. Zu Recht fordert IDEA zur grünen Attacke gegen christliche Aktionen, steht auf, wenn ihr Christen seid. Dazu schrieb Hartmut Jäger aus Dillenburg folgenden Leserbrief. Wir bekennen uns dazu, dass in der Bibel, Alten und Neuen Testaments Homosexualität Gott ein Greuel ist. Sünde muss als Sünde benannt werden können. Damit diskriminieren wir keinen Menschen. Denn wenn das so wäre, dürfte Fehlverhalten ja überhaupt nie benannt werden. Die homosexuelle Lebensweise widerspricht der Präambel unseres Grundgesetzes, Leben im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Wer Gott fürchtet, hält seine Gebote und setzt sich für den Schutz des Lebens, der Ehe und Familie ein. Denn das sind Stiftungen Gottes zum Erhalt unserer Gesellschaft. Soweit Hartmut Jäger. Daraus können wir erkennen, dass auch heute ein mutiges Zeugnis für Jesus und die Gültigkeit des Wortes und der Gebote Gottes gefragt ist. Auch heute dürfen wir uns den Mund nicht verbieten lassen, ganz im Sinne der Apostel, wir können ja nicht schweigen. In unserem Text steht nun plötzlich ein weiterer Zeuge im Mittelpunkt als treibende Kraft, nämlich Philippus, ebenfalls einer der 7 Diakone oder Altenpfleger aus der Urgemeinde. Es heißt hier, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Bei diesem Hingehen von Jerusalem aus hat ihn sicherlich der Heilige Geist getrieben, ausgerechnet in dieses heidnisch unterwanderte Land Samaria zu gehen. Dort wohnten ja die Samariter und das waren Glieder der besonderen Religionsgemeinde, wie ein Ausleger sagt, die sich in der persischen Zeit von Jerusalem losgerissen hatte. Sie besaßen ihren eigenen Hohepriester, Führer auch ihren eigenen Tempel auf dem Gerizim, der ihnen jetzt nur noch als ihr heiliger Tempel verblieben war. Wenn Philippus vorher noch genügend Zeit gehabt hätte, sich das als Jude gut zu überlegen, dann hätte er wohl einen hohen Bogen um einen solchen Landstrich gemacht. In Johannes 4 beim Bericht über das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen wird ja schon gesagt, die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Aber der Heilige Geist überwand hier in den ersten Christen alle jüdischen Bedenken, auch den Heiden die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Und das hat sich bei Philippus irgendwie eingeprägt und festgesetzt. Denn wir sehen dann später im zweiten Teil dieses 8. Kapitels, wie der Heilige Geist ihn auch beim Kämmerer aus dem Mondland gebraucht hat, indem er ihn einfach nach Gaza, also ebenfalls in ein heidnisch geprägtes Land, entführte oder versetzte, um diesem hohen Staatsbeamten aus Afrika der gerade von Jerusalem aus vorbeikam, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. In diesem Landstrich der Samariter war Philippus auch vor dem Zugriff des jüdischen Hohen Rates sicher, deren Macht sich nicht bis hierher erstreckte. Und wenn wir nun fragen, in welcher Stadt Samarias Philippus nun wohl gewirkt hat, können wir nur sagen, welche Städte es nicht sein konnten. Denn der Hauptort Samaria selbst war schon um das Jahr 107 vor Christus zerstört worden. Und Sichem, eine andere Stadt, existierte auch nicht mehr. Vielleicht war es Sychar, in der es damals schon zu einer kleinen Erweckung gekommen war, als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen gesprochen hatte und sie ihre Mitbürger auf Jesus aufmerksam machte, doch zu sehen und zu erkunden, ob dieser Jesus nicht der Messias, der Christus sei, der ihr hier am Brunnen begegnet war und ihr verpfuschtes Leben offenlegte. Und diesen Christus predigte ihnen jetzt Philippus. So lesen wir hier. Diese Predigt umfasste sicherlich die Botschaft vom gekreuzigten Sohn Gottes, der zum Heil der Menschen starb. Genauso aber auch seine triumphale Auferstehung durch Gott, den Vater Jesu Christi, der dadurch diese Erlösungstat Jesu noch bestätigte und besiegelte. Tod und Auferstehung Jesu stellen auch den Beweis dafür dar, dass er der Sohn Gottes ist. Der Mensch muss aus der Gewalt des Teufels erlöst und von der Sünde befreit werden, sonst kann er zu Gott nicht kommen. Und dazu gehört auch, dass neben der Sünde auch Tod und Grab für ihn überwunden werden. Und gerade das hat unser Herr Jesus Christus für uns getan. Auf anderem Wege gibt es für uns keine Erlösung. Und das ist in aller Kürze der Inhalt dieser frohen Botschaft, die Philippus nun verkündigte. Wäre Jesus nur gestorben und nicht auferstanden, dann hätte man Jesus nur als einen begnadeten Menschen halten können oder im schlimmsten Fall sogar für einen Verführer. Mit dieser frohmachenden Botschaft hören die Samariter jetzt von Philippus eindeutig, dass Jesus damals recht hatte, als er auf die Frage, wer der Messias sei, der Frau am Jakobsbrunnen sagte, ich bin's, der mit dir redet. Denn auch die Samariter warteten sehnsüchtig auf den Messias. Philippus konnte hier als der Botschafter und Herold des großen Königs reden, denn die Erinnerung an Jesus war ja bei vielen noch ganz lebendig vorhanden. Und jetzt konnte die große Ernte, die Jesus schon voraussah und die damals schon durch ihn bei den Samaritern begonnen hatte, voll zum Tragen kommen. Was Wunder also, dass hier von der Reaktion der Samariter gesagt wird, in Vers 6, die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Hier erfüllte sich auch das, was Jesus in Markus 16 sagte. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Beides, das von Philippus verkündigte Wort, als auch die Wunder und die Machttaten, die sie hier nun miterlebten, führte dazu, dass die ganze Stadt mit großer Freude erfüllt wurde. Lukas nennt hier als Beispiel die Heilung von körperlichen Gebrechen und von dämonischer Besessenheit. Und wo das Evangelium von der Herrschaft Jesu den Heiden verkündet wurde, hat aber gerade die dämonische Besessenheit immer wieder zu besonderen Kämpfen und eigenartigen Ereignissen geführt. Das können wir auch weiter in der Apostelgeschichte verfolgen. Zum Beispiel als Paulus in Philippi das Evangelium verkündete, in Apostelgeschichte 16, da erschien plötzlich eine Magd, die einen Wahrsagergeist hatte und eigenartigerweise gerade auf die Verkündiger aufmerksam machte, die dem Volk den Weg des Heils verkündigen würden. Und in Ephesus führte die Verkündigung des Paulus dazu, wir lesen es in Apostelgeschichte 19, dass viele, die gläubig wurden, kamen und gestanden, dass sie vorwitzige Kunst getrieben hatten. Sie trugen daraufhin die entsprechenden Bücher zusammen, deren Wert sie auf 50.000 Silberdrachmen schätzten, und verbrannten diese vor all den Versammelten dort. Und Ähnliches wird uns auch hier berichtet in Vers 9. Es geht da um einen gewissen Simon, der früher in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk aus Samaria verwirrt hatte, indem er von sich selbst sagte, dass er ein Großer sei. Zauberei, Magie, Wahrsagerei oder Esoterik war nicht nur unter den Nationen des Altertums weit verbreitet. Auch heute in unserer modernen, doch so aufgeklärten Welt, wie wir meinen, da gibt es viel Okkultes. Die Apostelgeschichte nennt es, wie wir nach der Elberfelder Übersetzung gehört haben, vorwitzige Kunst oder Zauberei treiben. Und zu Beginn eines neuen Jahres wird von Wahrsagern zum Beispiel immer wieder vieles vorausgesagt, was zum Ende des Jahres sich dann meist als falsch herausstellt. So erwiesen sich auch die Voraussagen der Hellseher für das Jahr 2007 als Flops. Ein Blatt schrieb darüber, für Astrologen war 2007 wieder ein schwarzes Jahr. Ihre Vorhersagen waren entweder so schwammig formuliert, dass man sie nicht nachprüfen kann, oder sie waren falsch. Und gerade solche, die nicht an die Bibel glauben, orientieren sich im Leben vornehmlich an dubiosen Aussagen von Wahrsagern und Wahrsagerinnen. Aber wer an Gott nicht glaubt und Gott nicht hat, der versucht eben auf diese Weise das Vakuum auszufüllen. Emanuel Geibel hat das in einem kurzen Vierzeiler so ausgedrückt, ich habe das schon mehrmals zitiert: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn den Herrgott ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Oder wie ein Gedicht es noch ausführlicher formuliert: Sie zählen ihr Geld, wenn der Kuckuck schreit, sie loben kein Glück, weil man's verschreit, oder schränken es mit Toi, Toi, Toi ein, eine Spinne am Morgen, die macht ihnen Pein. Auch werden sie sicher vor Sorge schwitzen, wenn sie zu 13 am Tische sitzen. Sie schenken dir Messer und Gabel nicht, weil das bekanntlich die Freundschaft zerbricht. Sie fangen am Freitag bestimmt nichts an, sie ändern sogar ihren Reiseplan und freuen sich, an diesem Tag zu flennen, damit sie am Sonntag lachen können. Sie sind begeistert, auch wenn es regnet, wenn ihnen ein Schornsteinfeger begegnet. Und trotz allem gelten sie heute als aufgeklärte und kluge Leute. Vom Glauben blieb ihnen kaum ein Rest. Am Aberglauben, da halten sie fest. Magie oder Zauberei war in der Heidenwelt des Altertums sehr verbreitet, wie gesagt. Aber auch die Moderne kennt Zauberei, Wahrsagen, Totenbeschwören und vieles andere Okkulte. Und so harmlos, wie oft dargestellt, ist dieses Gebiet ja letztlich auch nicht. Das ist nicht alles Humbug. Ein Magier kann Geistwesen beeinflussen und übernatürliche Erscheinungen eintreten lassen. Gott ist auch das, nach den Aussagen der Heiligen Schrift, ein Greuel. Und deshalb waren dem Volk Gottes solche Praktiken ausdrücklich untersagt. Zum Beispiel in Mose 5, da sagt der Herr: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager, oder ein Wolkendeuter, oder ein Schlangenbeschwörer, oder ein Zauberer, oder ein Bannsprecher, oder ein Medium, oder einer, der einen Wahrsagergeist hat, oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen wurden die Kananiter ja damals durch Israel im Auftrag Gottes aus ihrem Land vertrieben. Israel wurde davor gewarnt, solche Praktiken von den Heiden zu übernehmen. Sie sollten sich an den Herrn halten, den lebendigen Gott, der sie von der Knechtschaft in Ägypten befreit und sie herausgeführt hat durch viele Wunder. Und sie sollten den Propheten des Herrn allein Glauben schenken. Und in diesem Zusammenhang hat Moses dann auch dieses Wort ausgesprochen, das schon auf den Herrn Jesus hinwies, der der einzige Weg zu Gott wurde, als er sagte: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf den sollst du hören. Auch den Heiden war es ein Anliegen, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen, nachdem der Mensch nach dem Sündenfall aus der Nähe Gottes verbannt wurde. Und das bezweckten sie letztlich mit ihren okkulten Praktiken. Aber das roch nach Selbsterlösung und danach, sich selbst zu Gott aufschwingen zu können. Israel aber sollte auf den warten, der dann erst der einzige Weg zu Gott wurde, weil er von Gott kam. Leider hat Israel aber oft auf die Propheten des Herrn nicht gehört, aber auf die Götter ihrer Nachbarvölker gesetzt und deren dunkle Machenschaften praktiziert. Und deshalb wurden sie dann auch schwer von Gott bestraft. Und solche okkulte Machenschaften sind auch heute noch dem Herrn ein Greuel und deshalb ein Tabu für jeden Christen. Denn der einzige Weg zu Gott ist und bleibt Jesus Christus allein. Und wer in Jesus Christus an Gottes Macht glaubt, der vertraut nicht auf Menschen, die vorgeben, sie könnten die Götter zwingen, sondern er vertraut der Macht des Gebets und der Fürbitte im Namen Jesu. Und so sind auch die Zeichen und großen Machtdaten zu sehen, die Philippus in Samaria tat. Hier in unserem Text sehen wir nun, wie es gerade auch unter den Samaritern, die so manches von den Heiden übernommen hatten, Zauberei gab. Wir werden hier auf einen Zauberer mit Namen Simon aufmerksam, der mit seiner Zauberei vorher viel Eindruck auf die Menschen gemacht hatte. Er nahm sich sehr wichtig und manche Samariter waren auch überzeugt, dass er die Kraft Gottes sei, die man die Große nennt, wie Lukas hier schreibt. Ein Ausleger meint dazu, hier war eines jener Religionssysteme wirksam, wie sie aus der Religionsmischerei des hellenistischen Orients vielgestaltig hervorgingen und wie wir sie dann in der sogenannten Gnosis christlich gefärbt als gefährlichen Konkurrenten der christlichen Kirche kennen. Man sprach von den verschiedenen Emanationen, den Ausflüssen oder den Ausstrahlungen der Gottheit und sah in bestimmten Kreisen oder auch in einzelnen Männern die Kräfte der Gottheit in verschiedenem Maße wirken. Und da ja auch von den Samaritern der Messias erwartet wurde, so mag auch Simon auf diese Erwartung angespielt und ihre Erfüllung in seiner Person angedeutet haben. Und der erlebt es jetzt, dass es hier jemand gab, der noch größere Taten vollbrachte als er. Die ganze Bewegung, die große Freude in der Stadt, die der Dienst des Philippus bewirkte, beeindruckte ihn auch zutiefst. Und als nun viele Männer und Frauen dem verkündigten Evangelium glaubten und sich taufen ließen, da ging das auch an Simon nicht spurlos vorbei. Das heißt hier, auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, da geriet er außer sich. Das, was hier geschah, war eine emotionale, durch das Gefühl übertriebene Reaktion auf diese frohe Botschaft, die Philippus verkündete. Diesen Eindruck hat man, wenn man nur bis zum Vers 13 liest. Und dann fragt man sich vielleicht, was ist hier falsch gelaufen? Als die Nachricht Jerusalem von dieser samaritischen Erweckungsbewegung erreichte, sandten die Apostel Petrus und Johannes dorthin. Und diese erkannten nun, diesen Bekehrten in Samaria fehlte etwas. Die Schrift sagt hier, es fehlte ihnen der Heilige Geist. Sie waren wohl auf den Namen Jesu getauft, doch die Kraft Gottes und die Vollmacht fehlten bei ihnen. So kann also jemand getauft, aber doch kein Kind Gottes sein. Aber außerdem kann uns hier noch Folgendes auffallen. Von den Aposteln wissen wir, dass sie bei ihrer Verkündigung immer wieder zur Buße aufrufen. Und die ersten, die von der Botschaft der Apostel getroffen wurden, fragten ja noch, was sollen wir tun, liebe Brüder? Davon lesen wir aber hier nichts. Wir lesen vom aufmerksamen Zuhören, vom Sehen der Zeichen und der Wunder, die geschahen, und wir lesen von einer großen Freude, die die Stadt erfüllte. Wie notwendig war aber doch gerade in dieser okkult verseuchten Stadt der Ruf zu einer gründlichen Buße und Umkehr. Es durfte in ihrer Mischreligion nicht ein weiterer Aspekt geben, wie die Gestalt Jesu, die noch hin zu den anderen Göttern hinzukommen würde. Nein, der Synkretismus musste aufhören. Hier konnte nichts anderes neben Jesus existieren. Es musste ihnen gesagt werden, dass es für sie jetzt nur einen Weg zu Gott gab, nämlich Jesus Christus allein. Vielleicht hat das Philippus ja auch erwähnt. Aber in dieser Stadt der Zauberei und der Religionsmischerei konnte man nicht deutlich genug darauf eingehen. Vielleicht waren den Samaritern hier ja auch die Zeichen und die Wunder viel wichtiger als die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Hierin lag vielleicht der Grund, dass eine solche dunkle Gestalt wie Simon nicht frei geworden war, sondern immer noch in seiner Selbstgefälligkeit und vermeintlichen Größe verwurzelt blieb. Und obwohl die Apostel für die neuen Christen in Samaria gebetet hatten und ihnen dann noch die Hände auflegten, blieb Simon davon unberührt. Ihm imponierte es aber sehr, dass die Apostel durch Handauflegung den Heiligen Geist vermitteln konnten. Und das wollte er auch. Er erlebte hier, dass Petrus und Johannes scheinbar vor Gott Bevorzugte waren, die den Heiligen Geist vermitteln konnten, während es Philippus nicht konnte. Und da regte sich bei Simon wieder seine Eitelkeit. Denn er hatte ja bisher auch als etwas Besonderes, sich dargestellt, der als ein magischer Mittler so zwischen der Welt und Gott zu wirken glaubte. Und da meinte er auch im Christentum eine höhere, bevorzugte Rolle spielen zu können. Und da es bei ihm immer auch um Geld ging, da meinte er auch hier, dies durch Geld erreichen zu können. Und seither nennt man die Übergabe geistlicher Ämter gegen Geld, wie das ja im Mittelalter oft üblich war, Simonie. Jetzt fiel Petrus, wie vorher bei Ananias und Sapphira, die Aufgabe zu, die richtende Macht des Geistes Gottes zu erweisen und Simons Bosheit mit ihrem rechten Namen ins rechte Licht zu rücken. Und hier gab es eine gewisse Parallele mit Ananias und Sapphira, von denen wir ja schon vor Wochen hörten. In beiden Fällen, bei Ananias wie auch bei Simon, wollten die Betreffenden doch in ihrer Heuchelei den Geist Gottes überlisten. Eigenartigerweise war auch bei beiden ihre Eitelkeit und auch das Geld im Spiel. Allerdings trug zu Simons Haltung auch die Verblendung durch alte mächtige Gewohnheiten des Aberglaubens und der Dunkelheit eines halben Heidentums zum großen Teil bei. Und deshalb fiel er wohl nicht tot um wie Ananias und Sapphira. Deshalb blieb es wohl nur bei diesem verbalen Urteil über Simon durch Petrus hier. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Damit drohte Simon der Ausschluss aus Gottes Reich, denn mit Geld kann er sich die Gnade und die Vergebung nicht erkaufen, denn Gott ist nicht bestechlich. Gegenüber Ananias und Sapphira blieb ihm aber noch die Möglichkeit, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Enttäuschend ist aber, dass er das dann nicht tat, sondern er bat die Apostel darum, für ihn zu beten. Interessant ist es, wie es diesem Simon dann weiterergangen ist. In der altkirchlichen Literatur wird er als Erzketzer schlechthin geschildert. Unter anderem schildert ihn der Märtyrer Justin als einen solchen und auch Irenäus von Lyon in seinem großen Werk gegen die Irrlehren. Und häufig wurde er im Zusammenhang mit der sogenannten Gnosis gebracht, die, wie ein Ausleger sagt, im Grunde die Erlösung auf intellektuellem Wege selbst vollbringen wollte. In der Gnosis widerspiegelte sich ein irregeleitetes Christentum, das in der Verbindung mit einer intellektuellen Weltanschauung eine große Bedrohung für die frühe Kirche Jesu Christi darstellte. Ob es nun tatsächlich die Gnosis war oder eine andere antichristliche Gemeinschaft, wissen wir nicht. Manche meinen, Simon sei Gründer einer eigenen Gemeinde geworden, der Simonianer, die ihn als Mittler mit Gott und Träger der Gegenwart Gottes verehrt hätten. Danach wäre er wohl wieder zur Magie zurückgekehrt und hätte sie mit christlichen Gedanken verschmelzt. Jedenfalls soll dieser Mann uns zur Warnung dienen. Wenn wir Christi Nachfolger sein wollen, müssen wir alles Okkulte bei uns ins Licht Jesu stellen. Damit es von uns genommen werde, müssen wir darüber Buße tun. Und wenn wir von einem Gebiet nicht wissen, ob es nicht auch okkulte Wurzeln hat, so lassen wir es lieber, damit wir nicht weiter unter den Bann kommen. Und alles, was die Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit Jesu leugnet, das müssen wir abwehren. Nur so können wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Klarheit auf diesem Wege, was Lüge und was Wahrheit ist, wird uns auch durch den Apostel Johannes vermittelt. Wir haben das ja schon in der Lesung vor dem Eingangsgebet vernommen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Auf diese Weise lasst uns Antichristliches erkennen und uns davon trennen. Der Herr möge uns dazu stets ein bußfertiges Herz geben und auch zeitlebens erhalten, damit wir nicht wie Simon vom Weg abirren und verloren gehen. Und wenn wir es auch nicht wie die Apostel tun können, die bei ihrer Rückkehr von Samaria nach Jerusalem missionarisch auf ihrem Weg von Dorf zu Dorf gingen und bestrebt waren, die Kenntnis von Jesus dem ganzen Volk zu vermitteln, so können wir doch da und dort, wo der Herr uns eben hinstellt und wo er uns dazu die Möglichkeit gibt, ein Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus in aller Schlichtheit abgeben. Lasst uns ihn als den Sohn Gottes bekennen, der für uns Mensch geworden ist und unsere Schuld und unsere Sünde ans Kreuz getragen hat, so dass wir in ihm und durch ihn die Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben haben können. Das möge er uns allen schenken. Amen.